That's foolish, mate.
Hallo und herzlich willkommen zum Filmgespräch hier auf Radio Lora mit unserer Juni-Ausgabe. Und wir haben endlich gute Nachrichten. Die Kinos machen wieder auf. Jedenfalls so nach und nach. Und zum ersten Mal seit langer Zeit können wir heute auch wieder ein paar Kinofilme vorstellen. Mein Name ist Sebastian Menzel. Mit mir unterhält sich wie immer Ingrid Schölderle.
Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir können nicht hundertprozentig garantieren, wenn wir Daten nennen, dass das dann auch tatsächlich in Ihrem Kino der Wahl startet.
Wir haben auf jeden Fall heute 5 Kinofilme am Start und das sind 3 neue und 2, die eigentlich schon mal letztes Jahr ins Kino kommen sollten und die eben so lange jetzt verschoben worden sind. Wir fangen an mit dem Film The Secrets We Keep. Das ist eigentlich ein Remake, dazu gleich noch mehr. The Secrets We Keep, deutscher Untertitel Schatten der Vergangenheit, der sollte frühestens letzte Woche am 27. Mai ins Kino kommen. Ansonsten eben, wenn die Kinos wieder aufmachen. Hier spielen Noomi Rapace und Chris Messina ein Ehepaar. Die leben in den USA kurz nach dem Zweiten Weltkrieg in einem Vorort. Die Frau, Maya, ist von den Nazis verfolgt worden in Europa und war auch in einem Lager. Und jetzt sieht sie auf einmal einen Mann, gespielt von Joel Kinnaman, der heißt Thomas, und ist fest davon überzeugt, dass er einer der Wächter war, der sie gequält hat. Die Geschichte kommt einem so ein bisschen bekannt vor, vielleicht nicht im Zusammenhang mit Zweiten Weltkrieg und Nazis, sondern da gibt es einen Film von Roman Polanski mit Sigourney Weaver und Ben Kingsley. Das spielte in Südamerika.
Da geht es um die Militärjunta in Chile unter Pinochet. Sigourney Weaver ist gequält worden.
Und die sieht dann eben auch den von Ben Kingsley gespielten Mann und ist fest überzeugt davon, dass das einer ihrer Peiniger war. Er gibt es natürlich nicht zu. Hier in dem neuen Film The Secrets We Keep ist das genauso. Der sagt auch, ich bin das nicht, ich bin aus der Schweiz, ich bin kein Deutscher und ich weiß gar nicht, wovon du redest. Und sie will eben unbedingt den dazu kriegen, zu gestehen. Wir wollen jetzt nicht näher darauf eingehen, was dann da noch alles passiert.
Ich habe mit dem Film ziemliche Schwierigkeiten. Drehbuch und Regie ist von Yuval Adler, ein Israeli, der zuletzt die Agentin verfilmt hat. Natürlich habe ich noch ziemlich präsent das Original von Roman Polanski mit dieser ganz fantastischen Besetzung. Dieser Film ist um einiges stärker gewesen und spannender. Bei Yuval Adler ist es so, dass im Endeffekt nur ein Rachefeldzug übrig bleibt.
Man muss dazu sagen, der Film von Roman Polanski basiert schon auf einem Theaterstück.
Es ist die gleiche Geschichte, Der Tod und das Mädchen von 1994.
Im Original heißt er Death and the Maiden. Das war die bessere Umsetzung dieses Stoffes.
Ja.
The Secrets We Keep geben wir 3 Loras.
Ja.
Ich will jetzt nicht sagen, dass Noomi Rapace das schlecht gespielt hat.
Zum Beispiel Joel Kinnaman, natürlich von der schauspielerischen Potenz und auch von der Ausstrahlung, nicht mit Ben Kingsley zu vergleichen.
Also nichtsdestotrotz, wir haben aus diesem Film noch einen Ausschnitt für Sie.
Was hast du?
Ich hatte dir immer erzählt, dass meine Familie nicht vom Krieg betroffen war. Dass wir damals in Bukarest lebten. Das stimmt nicht. Ich war 2 Jahre in einem deutschen Lager.
Wovon redest du? Du warst in einem Lager? Warum?
Es war nicht nur mein Großvater, der ein Roma war, ein Zigeuner, sondern auch meine Mutter. Und mein Vater. Wir alle eigentlich. Ich habe es dir nicht erzählt, weil...
Warum nicht?
Als Rumänien in den Krieg eintrat, haben sie uns den Nazis ausgeliefert. Als der Krieg für die Nazis verloren ging und die Russen kamen, ist alles zusammengebrochen. Gefangene, Aufseher, alle waren auf der Flucht. Ich gehörte zu einer kleinen Gruppe. Überwiegend Frauen. Wir wollten Richtung Westen nach Rumänien, wo wir zu Hause waren. Wir dachten, wir hätten es geschafft.
Dann kommen wir zu einem bayerischen Film, der ebenfalls seit 27. Mai gespielt werden darf, mit dem Hinweis, beziehungsweise sobald die jeweiligen Kinos öffnen. Der Film heißt Weißbier im Blut. Ich würde jetzt mal sagen, der versucht so ein bisschen auf der Eberhofer Welle zu schwimmen, der ja gerade erst ausgezeichnet worden ist mit einer Episode für den besten Film des Jahrzehnts in Bayern?
Beim Bayerischen Filmpreis. Es gilt für die ganze Eberhofer-Reihe. Die Heimatkrimi seit Jahren total en vogue. In Bayern ist es natürlich in erster Linie Eberhofer, aber auch vom Allgäu der Kluftinger, Herbert Knaub. Wunderbar.
Und hier ist es so ähnlich. Das Ganze spielt in Passau. Sigi Zimmerschied spielt einen Passauer Kommissar, der schon seit langem auf der schwarzen Liste seines Chefs steht, weil er, wie der sagt, geht und kommt, wie es ihm passt, auch mal wochenlang wegbleibt von der Arbeit. Er sagt dann zwar, ja, ich habe ja da ein ärztliches Attest gehabt, und der Chef bezweifelt, dass das alles so seine Richtigkeit hat und meint eben, naja, das einzige Problem, das sie haben, ist, dass sie ständig betrunken sind. Es gibt da mal am Anfang eine Szene, wo der Chef ihn im Wirtshaus abholt, weil er nicht zum Tatort gekommen ist sofort, und dann muss der noch bezahlen seine Zeche und sagt dann irgendwie 6 Obstler und 8 Weißbier. Und dann sagt er, um Himmels Willen, haben Sie so viel getrunken oder wollen Sie jetzt Auto fahren? Er ist halt so ein bisschen im Dauerrausch, und jetzt gibt es einen Fall, und zwar wird ein Mann, der bei der Sparkasse gearbeitet hat, auf einem Hof gefunden. Er wurde von einem Mähdrescher zerlegt. Und jetzt ist die Frage, war das ein Unfall oder ist das Absicht gewesen? Natürlich gerät der Bauer in Verdacht. Wir sagen jetzt natürlich nicht, wie es weitergeht und was da weiter passiert. Ansonsten spielen da noch mit die Luise Kinseher. Die ist eine Bedienung im Wirtshaus, das der Kommissar regelmäßig jeden Tag aufsucht. Und dann gibt es noch eine Polizeipsychologin. Das ist die Brigitte Robmeier.
Und den Kripo-Chef Becker, der wird vom Johannes Herschmann gespielt. Übrigens auch sehr gut. Überhaupt an den Schauspielern liegt es nicht, möchte ich sagen. Das Ganze beruht auf einem Roman von Jörg Graser, der auch schon ein paar Hörspiele geschrieben hat, wo der Sigi Zimmerschied auch den Kommissar Kreuzeder gesprochen hat. Jetzt hat Graser als Drehbuch geschrieben und führt Regie. Der Graser hat das letzte Mal 1995 einen Film gedreht. Ich muss dazu sagen, für seinen allerersten Film, ich glaube, das war 1982, Der Mond ist nur eine nackerte Kugel, hat er gleich in deutschen Filmpreis gekriegt. Aber danach kam dann nicht mehr viel. Der Film ist mir zu überzogen.
Sehr schräg. Und mit schräg meine ich in dem Fall auch, dass da so eine gewisse Schieflage ist, weil man irgendwie nicht so ganz sagen kann, soll das jetzt eine Komödie sein?
Der gute Graser konnte sich leider nicht entscheiden, ob er eine Komödie drehen will oder doch ein Sozialdrama. Er ist auf jeden Fall viel düsterer und melancholischer als die Eberhofer-Krimis in Niederbayern. Viele, viele sind hochverschuldet. Jobs sind rar. Die Leute dort fühlen sich zum großen Teil von allen im Stich gelassen, unter anderem auch von der Staatsregierung. Der Graser hat da etwas mit reingebracht, aber er ist eben unentschieden, der Film. Ich finde, er hat ziemliche Längen. Er zieht sich. Die Musikuntermalung finde ich ausgezeichnet, weil sie so sparsam ist. Das passt.
Wie viel Loras geben wir diesem Werk? 3?
Ja, ich kann leider auch nicht mehr als 3 Loras.
Vielleicht auch für Leute, die sehr zart beseitet sind, nicht unbedingt geeignet, weil es fließt doch schon Blut und spritzt. Ja, dann kommen wir jetzt bei unserem Filmgespräch zu einem ganz anderen Thema. Und zwar am 17.06. soll starten Das Wunder von Fatima. Viele Leute werden die Geschichte vielleicht kennen. Das basiert auf einer wahren Begebenheit. Vor gut 100 Jahren haben 3 Hirtenkinder angeblich im portugiesischen Fatima die heilige Maria, die Mutter von Jesus, gesehen und da irgendwelche Botschaften empfangen. Und das wird jetzt hier dargestellt. Das Ganze wurde auf Englisch gedreht, seltsamerweise, wobei die alle mit portugiesischem Akzent sprechen. Goran Wisniewski, der war mal vor vielen Jahren bei Emergency Room sozusagen der Nachfolger von George Clooney, ist auch sonst ganz gut im Geschäft, dreht recht fleißig. Der spielt hier den republikanischen Bürgermeister, der eigentlich auch der Religion sehr kritisch gegenübersteht und immer so ein bisschen auch versucht, die Kinder dazu zu kriegen, zu sagen, dass sie sich das ausgedacht haben und ihm nicht tatenlos zuzusehen, während sein Dorf da von Leuten überrannt wird, die irgendwie auf Wunderheilungen hoffen.
Der einwandfrei größte Star in diesem Film ist natürlich Harvey Keitel.
Das ist die Rahmenhandlung. Keitel spielt einen Mann, der ein Buch schreibt über die Geschichte viele Jahre später, und dieses älteste Mädchen von den dreien, die dann ins Kloster gegangen ist und fast 97 Jahre alt geworden ist, also erst vor gar nicht allzu langer Zeit verstorben. Der interviewt die jetzt hier in den 80er Jahren, doch schon lange nach den Geschehnissen, und der ist auch eher kritisch eingestellt und glaubt es nicht so ganz. Ja.
Und die Dame, die die alte Lucia spielt, ist die Sonja Braga, ebenfalls eine sehr bekannte Schauspielerin. Regie Marco Pontecorvo. Die Ausstattung, die Kostüme und übrigens auch die Kamera finde ich sehr gut. Auch die Schauspieler, alle inklusive der Kinder, ausgezeichnet. Der Film spielt an Originalschauplätzen. Er ist sehr professionell gemacht. Ich persönlich fand am besten die Zwiegespräche zwischen dem Professor und der alten Lucia, der Nonne, zwischen Harvey Keitel und Sonja Braga. Ansonsten hat er für mich auch ziemliche Längen.
Das ist ein Film für gläubige Katholiken.
Ja, das wollte ich gerade
sagen. Wenn man das glaubt und sowas ernst nimmt und einfach mal so auf der Leinwand sehen möchte, dann ist man da sicher gut unterhalten. Aber ansonsten ist es mir zu unkritisch. Also sie zeigen ja auch die Visionen. Man hätte ja zum Beispiel das auch so machen können, dass man einfach nur das Kind sieht und das Kind schaut eben in die Richtung und sagt, ich sehe da jetzt was. Aber sie zeigen auch diese sogenannte Maria, die natürlich aussieht wie aus dem Modelkatalog, schön und schlank und jung und weiß. Gar nicht, wie man sich eine Frau vorstellen würde, die da in der Gegend gelebt haben könnte. Das war ja ein älteres Mädchen und ein jüngeres und ein Bub. Die Jüngere und der Bub waren Cousin und Cousine von der Älteren. Und die haben auch nie gehört, was diese angebliche Maria gesagt hat. Die Ältere wird wahrscheinlich gefragt haben, na, ihr seht's doch auch. Und dann haben die natürlich gesagt, ja, wir sehen's auch. Und die Ältere war diejenige, die gesprochen hat. Das ist eben die, die dann da ins Kloster gegangen ist. Die beiden anderen sind ja relativ jung verstorben. Ein beziehungsweise anderthalb Jahre nach diesen Geschehnissen sind die an der spanischen Grippe gestorben, sind auch inzwischen schon von Papst Franziskus heilig gesprochen worden. Diese Lucia, die wurde ja immer wieder befragt und die ist auch immer wieder gefragt worden, ob sie sozusagen noch was vergessen hat, ob sie noch was hinzuzufügen hätte. Und da hat sie dann lange auch gesagt, nein, sie hätte alles gesagt. Und erst in den 40er Jahren, 41 zuerst und dann nochmal 44, hat sie dann angebliche Prophezeiungen preisgegeben, die ihr diese Maria über 30 Jahre vorher gesagt haben soll. Und das waren natürlich so Sachen dabei, wo man heute sagt, naja, bis zu dem Zeitpunkt war das ja dann schon passiert. Das war ja noch im Ersten Weltkrieg, diese Erscheinung 1917. Und 1941 hat sie dann gesagt, die Maria hat ihr prophezeit, dass der Krieg bald aus ist. Klar, das hat sie natürlich 41 auch schon gewusst, dass der 18 zu Ende ging. Und dass ein zweiter kommt, das hat sie zu dem Zeitpunkt auch gewusst, weil der war ja dann schon 2 Jahre im Gange. Also so toll ist die Prophetie da nicht wirklich. Und dann gab es eine dritte Prophezeiung, die sie 44 niedergeschrieben hat. Und die niemand wissen durfte erstmal. Nur der Papst und der Bischof von diesem Kraftwerk. Die Lucia hat immer gesagt, es soll 1960 veröffentlicht werden. Das haben sie aber dann nicht gemacht. Die Päpste haben sich immer dagegen entschieden. Das ist ja auch so ein bisschen wie bei Nostradamus, dass das ja sehr kryptisch und sehr, sehr verklausuliert ist. Also da kannst du viel reininterpretieren. Sie hat also da irgendein Bild beschrieben von einer zerstörten Stadt und da wird dann der Papst oder ein Bischof in Weiß, hat sie gesagt, von Pfeilen durchbohrt und von Kugeln durchbohrt. Und dann ist denen irgendwann mal, dem Johannes Paul II. Gekommen, jetzt geht das Jahrhundert zu Ende. Jetzt müssen wir mal irgendwann das rausrücken. Also man hat lange wohl gedacht, dass es irgendwie so ein dritter Weltkrieg sein soll, der da beschrieben wird, aber der kam ja nicht. Und dann hat der Johannes Paul II. Den Ratzinger, der damals Chef der Glaubenskongregation war, beauftragt sozusagen, das zu deuten, zu erklären, was mit dieser Prophezeiung da gemeint war. Und der hat dann gesagt, das war das Attentat auf den Johannes Paul II.
Aber es geht ja hier um den Film und ich würde ihm 3 Lora geben. Und du?
2. Mir ist es zu unkritisch. Ich hätte mir, wenn man es verfilmt, gewünscht, dass man es ein bisschen kritischer zeigt und dass man durchaus auch irgendwie offen lässt, ob das jetzt passiert ist oder nicht, ob sie sich das ausgedacht hat oder nicht. Gut. Jetzt kommen wir zum nächsten Film. Der soll frühestens am 24. Juni ins Kino kommen. Und zwar Proxima, die Astronautin. Da spielt Eva Green die Hauptrolle. Und zwar spielt sie eine Astronautin, wie man sich schon denken kann, die sich auf eine einjährige Mission an Bord der Internationalen Raumstation vorbereitet.
Diese junge Astronautin Sarah hat ein Kind. Ein Mädchen.
Stella, 8 Jahre alt.
Als sie für die einjährige Weltraummission ausgewählt wird, beginnt eine intensive Vorbereitung.
Sie soll eine Französin sein und sie trainiert hier in der European Space Agency in Köln.
Und das ist das Tollste, finde ich. Du siehst wahnsinnig viel von der Ausbildung der Astronauten. Sie haben dann sogar noch Aufnahmen in Baikonur gemacht. Das war das Interessanteste. Sie ist eine Mutter und lebt vom Vater getrennt. Sie ist hin und her gerissen zwischen Mutter und gleichzeitig ihrem Traum. Technisch und von der Kamera und so weiter finde ich den Film toll.
Als Infovideo zum Thema, wie die Astronautenausbildung läuft, ist es gut gelungen.
Ja.
Das Hauptthema ist natürlich, wie diese Sarah letztlich sich schuldig fühlt, dass sie da ihre Tochter so lange alleine lassen muss. Proxima ist übrigens der Name von der Mission.
Ich bin wieder bei 3 Loras.
Proxima, die Astronautin, ab 24.06. und ebenfalls am 24.06. Und da bleiben wir gleich beim Thema Weltraum und Missionen ins Weltall. Da startet nämlich der Film Stowaway, deutscher Untertitel, der ist schon fast ein Spoiler, blinder Passagier. Hier sind wir auf einer Mission zum Mars, die 2 Jahre lang insgesamt dauern soll. Die Toni Collette spielt die Kommandantin. Außerdem an Bord ist eine junge Ärztin, gespielt von Anna Kendrick, und ein Wissenschaftler, gespielt von Daniel Day-Kim. Den kennen manche Leute vielleicht aus dem Fernsehen, entweder aus Lost oder aus Hawaii Five-O. Und das ist auch technisch super dargestellt. Sie haben ein wenig Geld gespart, indem sie behaupten, dass sie auf ihrem Raumschiff künstliche Schwerkraft haben. Sonst müssten die ja die ganze Zeit da rumschweben und das tun sie eben nicht. Und das läuft eigentlich erstmal alles ganz gut. Und eines Tages dann macht die junge Ärztin irgendwo eine Klappe auf und findet einen verletzten Mann. Das ist jetzt erstmal auch nicht so ganz klar, ob der da absichtlich sich versteckt hat oder ob das tatsächlich ein Unfall war, wobei man sich fragt, wie kann das sein, dass denen nicht auffällt, dass da einer fehlt von der Bodencrew. Der liegt also da verletzt drin, die Ärztin näht dann seine Wunde und man überlegt, was könnte man tun. Es ist zu spät, um umzukehren, aber wie man sich denken kann, die am Boden rechnen das nach und sagen dann, das tut uns wahnsinnig leid, aber für eine Person mehr habt ihr nicht genug Sauerstoff und Wasser und Essen an Bord. Es geht letztlich um die alte Frage, ist es gerechtfertigt, einen zu opfern, um mehrere zu retten? Oder wie kommt man aus diesem moralischen Dilemma raus?
Dieser Film ist aus Deutschland.
Deutsch-amerikanische Koproduktion.
Gedreht wurde er zum größten Teil in den Bavaria-Studios hier in München und auch noch in den MMC-Studios in Köln mit vielen, vielen deutschen Beteiligten. Die Kamera will ich mal hervorheben. Das ist der Clemens Becker und ich finde, der hat einen fantastischen Job gemacht. Ich finde, er ist etwas langatmig. Er ist sehr langsam von der Erzählweise her und ich finde, 20 Minuten kürzer hätten dem Film sehr gut getan. Aber das ist eben der Punkt bei vielen Filmen.
Ich muss jetzt den Film ein bisschen in Schutz nehmen. Ich glaube, was natürlich bei dir eine große Rolle spielt, wir haben diesen Film im Original ohne Untertitel gesehen und du hast zu mir selber gesagt, dass du maximal die Hälfte verstanden hast. Und wenn man natürlich in einem Film drin sitzt und nicht versteht, was die reden, dann wird das sehr schnell langweilig.
Aber ich glaube, dass es für mich etwas zu langatmig war, liegt nicht an der Sprache.
Ist halt kein Actionfilm, das ist ein Kammerspiel.
Wie viele Lora gibst du ihm?
Ich würde ihm schon 4 geben.
Ja, Ich bin so bei 3,5 bis 4.
Gut. Er ist technisch gut gemacht und es ist gut gespielt. Ich finde es auch mal interessant, dass das, ohne dass das jetzt groß thematisiert wird, sondern einfach als völlige Normalität dargestellt ist, dass hier zwei Frauen und ein asiatischer Mann die Besatzung bilden. Der blinde Passagier ist übrigens ein Afroamerikaner. Also das fand ich auch ganz nett, dass diese Diversity so ganz normal nebenbei vorkommt. Gut, dann sind wir mit den Kinostarts leider schon wieder durch. Mehr haben wir da noch nicht zu bieten. Die Pressevorführungen laufen jetzt erst so langsam an. Wir hoffen dann, dass wir im Juli mehr zu berichten haben. Deswegen werden wir uns heute auch nochmal dem Thema DVD widmen. Und da haben wir jetzt gleich drei Filme, die am 17. Juni auf DVD erscheinen. Und zwar zunächst ein norwegischer Film, der heißt Haunted Child. Der Film ist schon von 2017, heißt im Original Hjemsøgt und die Hauptdarstellerinnen sind Synnøve Makodi Lund und Ebba Steenstrup Saheim. Frau Lund spielt die Catherine, die nach dem Tod ihres Vaters ins Elternhaus fährt, das jetzt im winterlichen Norwegen verlassen daliegt. Es geht das Gerücht um, dass die 7-jährige Marie verschwunden ist, vielleicht ermordet wurde und Catherine muss sich jetzt sozusagen auseinandersetzen mit der Vergangenheit ihrer Familie.
Das Ganze spielt natürlich sehr schöne, tief verschneite Landschaft in Norwegen. Gleich am ersten Tag, als sie ankommt, begegnet ihr eben ein kleines Mädchen. Sie unterhält sich mit ihr. Allzu viel mehr kann ich jetzt gar nicht erzählen, sonst sind wir wieder beim Spoiler-Alarm. Jedenfalls ist der Film so, dass zum Schluss, wo du sagst, hat die jetzt ein totales psychisches Problem, die gute Frau? Oder hat sie das alles geträumt? Sehr, sehr langsam gedreht.
Also, das Ganze nur 71 Minuten dauert.
Sind es tatsächlich nur 71 Minuten? Es gibt Filme, die 2 Stunden dauern, die kommen dir schneller vor. Aber nichtsdestotrotz, es ist ein Film, der auch so in die Esoterik geht.
Es muss einem liegen.
Ja, um einen englischen Spruch zu nehmen, it's not my cup of tea. Wie viel gibt man diesem Film? 2,5. Als Horror, wie er verkauft worden ist, teilweise habe ich mich dann gefragt, wie hängt denn das jetzt zusammen?
In der Internet Movie Database ist er als Krimi und Drama gelistet.
Horrorfilm ist er garantiert nicht.
Dafür kommen wir jetzt zu einem Horrorfilm. Ebenfalls Erscheinungsdatum 17. Juni und zwar One Last Call. Als der angefangen hat, habe ich eigentlich im Moment gedacht, ich hätte den doch schon mal gesehen. Das kam mir alles so bekannt vor, aber das ist natürlich einfach der Tatsache geschuldet, dass das ein Anfang ist, wie man ihn schon hunderte Male gesehen hat. Nämlich ein neuer Junge kommt an die Highschool in irgendeinem Ort, weil die Eltern sich getrennt haben und die Mutter da einen Job gekriegt hat. Und jetzt kommt er eben da in eine neue Schule und lernt da neue Schulkameradinnen und Kameraden kennen. Und es dauert eigentlich gar nicht lang. Er geht dann mal mit denen auf die Kirmes und dann haben sie irgendwie die glorreiche Idee, sie fahren jetzt noch woanders hin, zu einem Haus, wo eine angebliche böse Frau, eine Hexe leben soll und schmeißen da Steine ans Fenster. Der Neue beteiligt sich jetzt eigentlich gar nicht, aber er ist halt dabei. Er geht mit und ist anwesend, als das Ganze passiert. Die Frau kommt dann irgendwann raus und schimpft die natürlich zusammen und sagt auch, naja, wenn jetzt ihr Mann zu Hause wäre, der würde sie gleich erschießen allesamt. In Amerika darfst du das ja, wenn jemand dein Grundstück betritt, ohne dass du dazu deine Erlaubnis gegeben hast. Und als nächstes sieht man, wie diese Frau sich nachts erhängt. Der Witwer, gespielt von Tobin Bell, der dürfte Horrorfans bekannt sein als Jigsaw aus der Reihe Saw. Der lädt diese Kids dann nochmal zu sich ein, seltsamerweise. Das sind also 2 Brüder, dieses Mädchen und der neue Junge, und erzählt ihnen, dass seine Frau in ihrem Testament hinterlassen hätte, dass diese 4 von ihr $100.000 erben sollen, vorausgesetzt, dass sie etwas tun, das sie als Bedingung verlangt. Und zwar müssen sie alle einzeln in diesem Haus nach oben gehen, in ein anderes Zimmer und eine Telefonnummer anrufen, also einen letzten Anruf machen. Und zwar hätte angeblich der Ehemann seiner toten Frau ein Telefon mit ins Grab gegeben, mit in den Sarg gelegt. Und alle vier müssen jetzt diese Nummer anrufen und mindestens eine Minute am Apparat bleiben. Und wenn sie das durchstehen bis zum Ende, kriegen sie die $100.000.
Mit Logik darf man nicht rangehen.
Die haben alle irgendwelche Visionen von ihren persönlichen Geistern oder ihren persönlichen
Dämonen, kann man sagen. Ja.
Die zwei Brüder hatten einen fürchterlichen Vater, der sie verprügelt hat, und die sehen dann ihren Vater wieder. Das Mädchen, da ist die Schwester verschwunden. Das haben sie ja dieser Frau unter anderem in die Schuhe geschoben, aber das war auch ein bisschen anders. Und auch der neue Junge hat seine Geschichte, die nicht ganz einfach ist, und die werden im Endeffekt jetzt da alle wieder zurückgeworfen und müssen damit zurande kommen.
Mehr dürfen wir auf gar keinen Fall verraten. Nur noch so viel, er hat dann am Schluss doch eine erstaunliche Wendung.
Es ist ein klassisch gemachter Horrorfilm. Es ist nicht wie irgendwelche Schlitzerfilme, wo einfach nur einer nach dem anderen abgemurkst wird. Es geht auch um diese Traumata, die diese Kids alle zu verarbeiten haben. Da spielt die Psychologie eine Rolle. Ich hatte die Idee, dass das mit Drogen was zu tun hat, weil die alle einzeln da hochgehen müssen und er nicht mitgeht, dass er da irgendwas in der Luft verbreitet hat, das bei denen diese Halluzinationen ausgelöst hat. Mhm. Ich würde jetzt mal sagen, für Fans des Genres, 3 Loras.
Ja, kann man 3 Loras geben? Ja,
3 Loras für Horrorfans. Sind schon ein paar verstörende Szenen drin. Nicht so sehr jetzt diese übliche Blutspritz- und Metzelgeschichten, sondern eher schon diese psychologische Seite, als man dann in den Rückblicken sieht, wie da die Kinder misshandelt werden und so.
Und du siehst auch, dass die Täter selbst Opfer waren, wie es im wirklichen Leben ist oftmals.
Also 3 Loras für One Last Call. Dann haben wir noch einen Film, der am 17.06. erscheint, und zwar Skylines. Das ist jetzt ein Science-Fiction-Film. Da muss man dazu sagen, das ist der 3. Teil einer Trilogie. Das macht die Sache nicht einfacher. Wir beide kannten die beiden vorhergehenden Filme nicht. Okay, am Anfang wird ziemlich lange, ich glaube so ungefähr 10 Minuten, nochmal zusammengefasst, was da vorhergegangen ist, damit man ungefähr weiß, um was es geht. Es ist eine Koproduktion Großbritannien-USA. Man muss ehrlicherweise zugeben, ich weiß nicht, was die für ein Budget hatten, aber es ist natürlich nicht die Qualität an Effekten, die man von großen Hollywood-Filmen gewöhnt ist. Es ist irgend so eine Geschichte über einen Virus, der friedliche Aliens bedroht, die auf der Erde leben und eben in den vorherigen Teilen hier gelandet sind. Und da gibt es eine junge Frau namens Rose, gespielt von Lindsay Morgan, die selber so eine Art Hybrid ist, aber aussieht wie eine normale Menschenfrau. Und die hat so einen Halbbruder, das ist ein Alien. Und die müssen jetzt da irgendwie ins All fliegen, auf den Heimatplaneten dieser Aliens, um die Welt zu retten. Gleichzeitig gibt es noch eine zweite Geschichte mit Rona Mitra, die auf der Erde ist und die hier auch irgendwelche Probleme lösen müssen. Ansonsten sind das jetzt nicht unbedingt besonders bekannte Leute. Den einzigen, den ich noch kannte, das ist der Alexander Siddig, der ursprünglich mal Siddig El-Fadil hieß und Dr. Bashir gewesen ist.
Dr. Julian Bashir von Deep Space Nine.
Eigentlich auch immer ganz gut im Geschäft, war zuletzt in Game of Thrones zu sehen. Ansonsten spielt er gern so den Araber-Terroristen vom
Team. Und Syriana, den Oscar-prämierten Film von und mit George Clooney.
Übrigens, was viele Leute nicht wissen dürften, weil Ähnlichkeit ist überhaupt keine da, das ist der Neffe von Malcolm McDowell.
Und wenn du das nicht weißt, dann kommst du da nie drauf.
Nee, seine Mutter ist die jüngere Schwester von Malcolm McDowell. Und McDowell ist auch mal gefragt worden, ob er bei Deep Space Nine mitspielen möchte. Und dann hat er gesagt, ja, unter der Bedingung, dass mein Neffe Regie führen darf, weil sich der das schon länger gewünscht hatte. Das hat dann irgendwie nicht geklappt. Und dann hat der McDowell gesagt, dann könnte er mich mal. Und dann haben sie ihn etwas später nochmal gefragt, als der 7. Star Trek-Film gedreht wurde, Star Trek Generations, Treffen der Generationen, dieses Crossover zwischen der alten Crew mit Kirk und Spock und der neuen mit Picard. Und dann hat er irgendwie so, ja, weiß nicht. Und dann haben sie ihm gesagt, du darfst Captain Kirk töten. Und dann hat er gesagt, dann mach ich's. Aber gut.
Das ist ganz, ganz typisch Malcolm McDowell.
Ja. Aber Alexander Siddig spielt hier also eine Nebenrolle, der ist ein General. Zurück zu diesem Film. Einerseits ein bisschen verworren. Ich denke, dass die hier krampfhaft versucht haben, alle noch offenen Fragen zu klären und alle Geschichten zu Ende zu führen, die irgendwie in den ersten zwei Filmen angefangen haben, was wir jetzt wirklich nicht beurteilen können, weil wir die ja nicht gesehen haben. Es ist auch, muss man sagen, sehr brutal. Da spritzt das Blut, da hängen die Gedärme auch mal raus. Wer sowas nicht sehen kann, ist da schon mal von vornherein völlig verkehrt. Und die Geschichte hat mich jetzt auch nicht wirklich so gefangen genommen.
Mich auch nicht. Wie viele Loras oder bleiben wir beim Singular, ein Lora?
Ich würde mal sagen, wenn jemand die ersten zwei gesehen hat und wissen will, wie das ausgeht, dann klar, dann möchte man einen Abschluss finden und dann kann man sich das auch anschauen. Aber wenn man die Reihe nicht kennt, dann ist es eigentlich nicht wirklich interessant. Wir haben jetzt noch einen DVD-Start und zwar für den 25. Juni. Der Film heißt Made in Italy. In der Hauptrolle sehen wir hier Liam Neeson als Robert. Robert ist ein Künstler und der reist von London nach Italien zusammen mit seinem Sohn, mit dem er sich nicht so wirklich wahnsinnig gut versteht und möchte in Italien das Haus verkaufen, das er von seiner verstorbenen Frau geerbt hat.
Der Sohn wird gespielt von Michael Richardson. Der spielt den Jack und das ist sein wirklicher Sohn. Liam Neesons Frau und Michaels Mutter war ja Natasha Richardson, die ganz tragisch ums Leben gekommen ist durch einen Skiunfall. Es sind viele Parallelen drinnen in diesem Film. Der Film wird als Komödie verkauft. Das würde ich nicht sagen. Der geht tiefer. Ich würde den als Tragikomödie bezeichnen. Viele, viele Situationen, viele Szenen zwischen dem Vater und seinem Sohn erinnern wahrscheinlich an die echte Geschichte der beiden.
Ich denke, dass das sicher nicht leicht zu spielen war.
Nein, können wir mir auch vorstellen, dass die beiden sehr viel selbst aufzuarbeiten hatten. Nach dem Tod von der Natasha Richardson, der Liam Neeson hat sich kopfüber in die Arbeit gestürzt. Er hat gedreht, 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 aber das heißt, dass er nicht bei den Söhnen war, dass es eine Flucht war. Und so ist es im Film auch.
Vielleicht waren die auch, wie es hier heißt, dem Vater praktisch entfremdet.
Ganz genau.
Und vermutlich auch sauer, weil sie einfach sich vielleicht auch im Stich gelassen gefühlt
haben. Ja, natürlich. Aber dieser Film ist eben kein ganz tiefgründiges Drama, sondern in einer lockeren Atmosphäre und Art erzählt. Trotzdem kommt diese Thematik durch. Ich fand ihn wunderbar und ich finde es zum Heulen, dass dieser Film nur auf DVD rauskommt. Im Übrigen hat die Regie dieses Filmes James Darcy gemacht. Und James Darcy ist eigentlich ein recht bekannter Schauspieler. Und es ist seine erste Langregie. Vorher hat er nur mal einen Kurzfilm gedreht. Für mich ist das ein guter Vier-Lora-Film.
Dann haben wir jetzt noch ein paar Fernsehtipps für Sie. Und zwar gleich für heute Abend um 20.15 Uhr auf Servus TV am 3. Juni Der Gott des Gemetzels im Originaltitel Carnage. Das ist auch ein Theaterstück, lief auch mal eine Zeit lang in München. Und hier gibt's die Verfilmung unter der Regie von Roman Polanski in den Hauptrollen. Kate Winslet, Jodie Foster, Christoph Waltz und John C. Reilly. Das sind zwei Ehepaare, deren Kinder sich in die Haare gekriegt haben. Der eine hat dem anderen irgendwie angeblich mit einem Stock einen Zahn ausgeschlagen. Und die treffen sich jetzt, um das zu besprechen. Und die Eltern könnten natürlich nicht unterschiedlicher sein. Der Christoph Waltz ist Anwalt und telefoniert permanent irgendwie mit irgendwelchen Klienten nebenbei und passt gar nicht so richtig auf. Kate Winslet ist genervt davon zwar, kann es aber auch nicht ändern. Jodie Foster ist eher so die anti-autoritäre, linke Öko-Mutti. Und ihr Mann, der fühlt sich da völlig überfordert von den ganzen Intellektuellen. Der hat irgendwie ein Geschäft für Kloschüsseln und Waschbecken. Man kann sich denken, dass das natürlich gänzlich in die Hose geht. Sie sind sich eigentlich schon fast einig, als dann der Kate Winslet schlecht wird, weil sie diesen veganen Öko-Kuchen gegessen hat, den ihr die Jodie Foster aufgehalst hat. Ist ein Kammerspiel, ist eine lustige Geschichte, ja. Ist sehr amüsant gemacht. gleich anschließend, auch noch heute Abend um 21.45 Uhr, gibt es auf ZDF Neo Besser geht's nicht, As Good As It Gets. Das ist einer der Filme, für den Jack Nicholson einen Oscar bekommen hat, außerdem Helen Hunt auch. Und zwar spielt er so einen etwas sehr eigenbrötlerischen Typen, der auch so gewisse Zwangsstörungen hat. Er kann nicht auf die Fugen von irgendwelchen Fliesen treten. Er benutzt jedes Stück Seife nur einmal, dann schmeißt er es weg. Und sein Nachbar, ein schwuler Mann, der wird überfallen und fürchterlich zusammengeschlagen, woraufhin dann eben der Jack Nicholson dessen Hund übernehmen muss, zu seiner großen Freude. Den kann er nämlich gar nicht leiden. Und der geht eben jeden Tag in ein Café und wird da von der Helen Hunt bedient, einer alleinerziehenden Mutter. Und dann kann die plötzlich mal nicht. Und das ist ihm so widerlich, weil er will nicht noch mehr seinen Rhythmus und seinen Alltag ändern. Und dann sagte er so ungefähr, er zahlt ihr, was sie will, wenn sie nur eben zurückkommt und ihn bedient. Und dann lernen die sich auch noch ein bisschen näher kennen. Also ist auch ganz witzig gespielt. Dann haben wir für morgen, 4.6., 21 Uhr auf One, einen Klassiker von Alfred Hitchcock. Ich mag ja immer ganz gerne Filme, die eine interessante Kameraführung haben. Und Vertigo ist einer, der so die Kamera auf neue Ideen gebracht hat zur damaligen Zeit. Das ist diese berühmte Einstellung, wo eben James Stewart auf diesem Turm oben ist und dann da das Treppenhaus runterschaut und dann gleichzeitig sozusagen die Kamera nach oben fährt und der Zoom aufgezogen wird und dadurch dieses Bild entsteht, als ob dieser Turm jetzt immer höher werden würde. Und Vertigo heißt natürlich Drehschwindel. Ist ein interessanter Krimi.
Also einer der großen Hitchcock-Klassiker.
Ja.
Und am gleichen Tag um 22.25 Uhr bei Dreisat Gattaca.
Da brauchen wir jetzt nicht allzu viel sagen. Da haben wir schon ein paar Mal bei den Lieblingsfilmen drüber geredet. Das ist ein Science-Fiction-Film, ein richtig guter. Am 6.6. gibt es um 22.15 Uhr auf Arte Papillon. Und zwar nicht der vor einigen Jahren neu verfilmte, sondern der Klassiker mit Steve McQueen und Dustin Hoffman. Ich weiß, dass dir damals die Neuverfilmung sehr gut gefallen hat. Ich mag nach wie vor den Originalfilm lieber. Und wenn wir schon beim Thema Gefängnis sind und auch noch Gefängnisinsel, wenn auch natürlich nicht in Französisch-Guyana, am 8.6. um 22.15 Uhr gibt es auf Servus TV Der Gefangene von Alcatraz. Das ist noch schwarz-weiß. Das ist diese Figur, die da Vögel gezüchtet hat. Im Original heißt er auch Birdman of Alcatraz mit Burt Lancaster, der da auf Alcatraz hockt und einen verletzten Vogel findet und dann anfängt, den zu pflegen und sich mit Vögeln zu beschäftigen und Vogelkrankheiten und dann da irgendwie noch zum Experten wird. Auch ein Filmklassiker, den man mal gesehen haben sollte.
Am 9.6. um 13.45 Uhr auf Arte Kagemusha, einer der faszinierendsten Kriegsfilme, Historienfilme des großen Altmeisters Akira Kurosawa, einen der größten Regisseure, die wahrscheinlich je gelebt haben. Es ist ein Historienspektakel, fantastisch gemacht.
Dann haben wir ebenfalls am 9.6. um 22.45 Uhr einen Film im Bayerischen Rundfunk. Da können wir jetzt wieder mal sagen, wer mal unsere Ingrid sehen möchte. Da hat sie nämlich eine kleine Rolle gespielt. Bergblut.
Richtig, und zwar die Johanna.
Genau, und warum spielst du hier eine Taubstumme? Weil der Film in Südtirol spielt und Ingrid kein Südtiroler Dialekt kann.
Der hochtalentierte Filmemacher Philipp Palmer hat ihn als seinen Abschlussfilm auf der HFF, also Hochschule Film Fernsehen in München, gedreht. Und so einen großen Historienfilm zu drehen, da gehört in so jungen Jahren schon wahnsinnig viel dazu.
Man muss dazu sagen, Palmer stammt selber aus Südtirol.
Aus dem Passaiertal.
Geht um die Zeit der napoleonischen Kriege.
Die Geschichte einer Frau, der Katharina, eine Arzttochter aus Augsburg, gespielt von Inga Birkenfeld, die unter anderem eben das Leben der anderen mitgespielt hat. Und die lernt in Augsburg noch ihren Mann kennen, in Franz Egger, der wird von Wolfgang Menardi gespielt, und muss dann mit ihm zusammen nach Südtirol fliehen, zu seinen Eltern auf den heimatlichen Hof. Und es ist natürlich von einem großbürgerlichen, sehr gutbürgerlichen Haushalt in Augsburg auf einen Hof in Südtirol, die sehr arm waren. Und dann noch dazu in Kriegszeiten.
Die Franzosen besetzen die Gegend.
Und die Bayern, muss man dazu sagen.
Mathieu Carrière ist zu sehen als französischer Offizier.
Und dann kommt sie noch dazu zu einer, kann man sagen, bösen Schwiegermutter, die von der Verena Planger gespielt wird. Diese wunderbare Schauspielerin, die auch Südtirolerin ist, die wiederum aus den Rentnerkops den Fernsehzuschauern bekannt sein dürfte. Es spielen viele bekannte Schauspieler mit, unter anderem die Jutta Speidel, der Gerd Anthoff, der Isi Gulb, Mathieu Carrière, Hildegard Schmal, Hans Stadelbauer, Farina Boratti, Manfred Anton Altgrang und ich hatte die Ehre einer kleinen Rolle.
So viel zu Bergblut.
Ja.
Am 11.06. um 20.15 Uhr kommt auf Dreisat wieder mal Der Medikus. Da muss ich jetzt ehrlich sagen, ja, das ist eine große Produktion gewesen. Die Bücher sind ja sehr bekannt. Ich habe es auch mal gelesen, nicht nur das erste. Persönlich habe ich mit dem Film ein bisschen ein Problem, weil der geht sehr weit vom Buch weg. Das ist ja diese Geschichte von dem jungen Mann, der aus Großbritannien kommt und dann zunächst bei so einer Art Barbier lernt, Zähne ziehen und solche Sachen. Er hat die Fähigkeit, durch Berührung zu spüren, ob jemand kurz drauf stirbt und interessiert sich eben für Medizin in der Zeit in England nicht wirklich möglich, da groß was zu lernen. Er erfährt dann, dass die Araber auf dem Gebiet recht fortschrittlich sind. Da darf man aber als Christ nicht hin und kann dort nicht studieren. Deswegen gibt er sich als Jude aus. Im Buch wird eben beschrieben, wie er dann erstmal durch halb Europa zu Fuß marschiert, sich einer Gruppe jüdischer Männer anschließt, die ihm erstmal helfen, sich als Jude glaubwürdig auszugeben. Also er muss erstmal Hebräisch lernen, er muss die Gebete lernen, er muss wissen, wie man sich als Jude verhält und dann muss er auch noch Arabisch lernen. Also das dauert alles ewig, bis er dann da unten hinkommt und studiert. Und in dem Film ist das irgendwie so, dass der ans Meer geht, auf ein Schiff und dann kommt er da irgendwo unten an der afrikanischen Küste an, läuft 2 Tage durch die Wüste und dann fängt er an zu studieren, so nach dem Motto. Für mich der lustigste Moment des Films war, als er mit dem Hintergedanken, dass er sich ja als Jude ausgibt, irgendwo in der Wüste auf dem Boden sitzt und sich selbst beschneidet. Also es gibt bessere Literaturverfilmungen, aber gut, so viel dazu. Ansonsten ist am 11.06. im bayerischen Fernsehen wohl der Audrey Hepburn-Abend. Zunächst wird hier um 22.45 Uhr Sabrina gezeigt. Da gibt es auch ein Remake mit Julia Ormond und Harrison Ford. Aber das hier ist das Original mit Audrey Hepburn und Humphrey Bogart. Immer wieder ganz nett. Und anschließend, das ist dann schon am 12.06. um 0.35 Uhr, Frühstück bei Tiffany, der Klassiker nach dem Buch von Truman Capote. Der Film hat zwar auch so ein bisschen seine Negativpunkte, also ich denke damit Grauen als Mickey Rooney in der Rolle des japanischen Nachbarn, den sie irgendwie die Haare schwarz gefärbt haben und er kneift ständig die Augen zusammen, damit er irgendwie nach, in Anführungszeichen, Schlitzauge aussieht, also völlig bescheuert. Man hätte sicherlich auch irgendeinen Asiaten für die Rolle finden können.
Und ständig durchs Treppenhaus Miss Golightly rufen.
Ja, also wenn das jetzt eine afroamerikanische Figur gewesen wäre, dann würde man heute sagen Blackfacing. Also das wäre dann vielleicht Yellowfacing oder sowas. Dafür gibt es auch einen ganz anderen sympathischen Darsteller in diesem Film, nämlich Orangey, der ihren Kater Kater spielt. Am 13.06. möchten wir noch kurz darauf hinweisen, kommt um 20.15 Uhr auf Sat.1 Hidden Figures, Unerkannte Heldinnen. Ein sehr schöner Film über Afroamerikanerinnen, die bei der NASA als Wissenschaftlerinnen gearbeitet haben und mit welchen Schwierigkeiten sie natürlich damals zu kämpfen hatten in den 50er und 60er Jahren. Am 18.06. gibt es dann um 22.30 Uhr im ZDF eine Dokumentation, Schwarze Adler, der ist ab 15. Juni bereits in der Mediathek des ZDF abrufbar. Und hier geht es um farbige Fußballspieler, die in der deutschen Nationalmannschaft gespielt haben. Wobei es sind auch welche dabei, die nicht in der Nationalmannschaft von Deutschland gespielt haben, aber zumindest in der Bundesliga. Jimmy Hartwig, den haben wir beide schon mal kennengelernt. und viele andere, zum Beispiel der Erwin Kostede, der genauso wie Jimmy Hartwig ein sogenanntes Besatzungskind war, also von einer weißen deutschen Mutter und einem schwarzen amerikanischen Soldaten. Ansonsten sehen wir Otto Addo, Guy Akulatze, Anthony Bafou, Kakao, auch ein paar Damen sind dabei, die Steffi Jones, Beverly Ranger, Sherry Reeves. Eine ganz interessante Dokumentation für alle, die sich für Fußball interessieren und eben auch in Bezug auf den Rassismus im Fußball, den wir ja leider immer noch bekämpfen müssen. Zu guter Letzt möchte ich noch hinweisen auf einen Film, der am 20.06. auf Arte läuft, um 20.15 Uhr, Captain Fantastic, einmal Wildnis und zurück. Das klingt auf den ersten Blick nach irgendeinem Superheldenfilm, da ist man aber ganz auf der falschen Seite. Das ist hier nicht eine Marvel-Produktion. In der Hauptrolle sehen wir hier Viggo Mortensen als alleinerziehenden Vater, der, weil er einfach mit vielem, was so die amerikanische Politik macht, nicht einverstanden ist, sich irgendwo in die Wälder zurückgezogen hat und dort seine Kinder selber ausbildet, das eigentlich auch ganz gut macht. Die Mutter stirbt und im Endeffekt geht es dann in der Geschichte darum, dass die Eltern der Mutter, also seiner verstorbenen Frau, eben unbedingt möchten, dass die in ihrem Familiengrab beigesetzt wird, natürlich mit Beteiligung eines Pfarrers. Und das findet der atheistische Ehemann gar nicht gut, weil auch die Frau nicht auf dieser Schiene unterwegs war. Der möchte das anders machen. Das ist eine ganz interessante Geschichte und da haben wir auch noch einen Ausschnitt.
In Frankreich, anderen Ländern trinken auch Kinder mal einen kleinen Schluck. Das ist bekömmlich. Kein Crack.
Was ist Crack?
Crack ist ein kristallisiertes und hochgradig suchterzeugendes Derivat von Kokain. Mitte der 80er Jahre hat es den Verfall der innerstädtischen Bezirke beschleunigt. Cracksüchtige, manche kaum älter als ihr, haben sich gegenseitig umgebracht wegen gar nichts oder wegen ihrer Pumas.
Wegen Pumas? Die stehen doch auf der Liste der bedrohten Tierarten.
Das soll ein Witz sein, oder?
Die sind wie Adidas.
Was ist ein Adidas?
Ist das dein Ernst?
Das sind Schuhe.
Das war die Juni-Ausgabe des Filmgesprächs. Die nächste Sendung Filmgespräch gibt es dann am 1. Juli, wie immer um 17 Uhr. Wiederholt wird diese Sendung heute Nacht um 2 und morgen früh um 9 Uhr. Dann nur auf DAB Plus und im Internet-Livestream, sowie am Samstag um 6 Uhr früh. Und am Sonntag um 21 Uhr nur im Internet-Livestream auf der Homepage von Radio Lora. Tschüss.
Tschüss.